ich habe noch nie quasi erstens das Bewusstsein verspürt zu sagen, ich komme aus Westdeutschland. Aber das finde ich im Gespräch total spannend, weil es ja doch irgendwie suggeriert, es gibt doch ein unterschiedliches Empfinden manchmal, in dem, wie man sich auch selbst als Deutscher identifiziert.
Die innere Einheit, die gibt es ja wahrscheinlich manchmal nicht mal zwischen Rheinländern und Westfalen. Wie soll es die dann sozusagen zwischen ganz Ost und West geben? Deswegen glaube ich, muss man schon sehen, nicht alles, was Unterschiedlichkeit ist, ist deswegen auch Teilung in diesem Sinne.
Willkommen zu ErstStimme, dem Podcast für politische Bildung. Das ist Folge 101 und für uns eine ganz besondere, denn ab heute ändert sich ein bisschen was bei uns. ErstStimme erscheint ab sofort einmal im Monat und zwar immer am ersten Mittwoch. Und dann werden hier auch nicht mehr viele verschiedene Moderatoren und Moderatorinnen zu hören sein, sondern nur noch zwei, nämlich mein Kollege Michael Scheppe und ich, Sandra Wahle. Wir sprechen jeden Monat mit Menschen, die in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft was zu sagen haben oder etwas darüber zu sagen haben. Und in dieser Woche mache ich den Anfang und zwar mit zwei Gästen, bei denen ich rein intuitiv in meiner Anmoderation schreiben wollte, dass sie die jüngsten Abgeordneten im Deutschen Bundestag sind. Dann habe ich aber festgestellt, das sind sie gar nicht. Es gibt nämlich noch ein paar Abgeordnete, die noch jünger sind. Macht aber natürlich gar nichts, weil für das heutige Thema sind sie trotzdem prädestiniert. Herzlich willkommen, Katharina dos Santos und Philipp Amthor.
Hallo.
Hi.
Ja, um das einmal vorweg zu sagen, normalerweise siezen wir bei ErstStimme unsere Gäste, aber wir drei haben uns vorher auf das Du geeinigt, weil wir sprechen heute über junge Themen und wir liegen altersmäßig nicht so weit auseinander. Deswegen bleiben wir heute bei dem Du. Ja, wir wollen sprechen über das Thema eine politische Jugend im geeinten Deutschland. Und ich habe jetzt gerade schon so auf euer Alter angespielt und ich kann mir eine Frage nicht verkneifen, einfach weil ich mir sie selbst häufig stelle. Fühlt ihr euch eigentlich noch jugendlich?
Also ich muss sagen, es ist natürlich schon irgendwie in besonderer Weise bemerkenswert, dass ich auch nach 7 Jahren im Deutschen Bundestag immer noch ob des Alters eingeführt werde in manchen Programmen. Ich hatte gedacht, dass ich das irgendwann mal überwinde, aber ich glaube, da geht's so, wie Jens Spahn das immer zu sagen pflegt, man ist immer ziemlich jung, dann heißt es, na, der hat noch Zeit und irgendwann heißt es, na, der ist schon viel zu lange dabei. Also irgendwo die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Deswegen, ich freue mich ja, dass ich nicht mehr der jüngste Abgeordnete bei uns in der Fraktion bin, sondern dass ich das an die liebe Katharina abgeben konnte, die in vielerlei Hinsicht nicht nur ob des Alters ein großer Zugewinn für unsere CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist.
Es ist sehr witzig, dass du auch gerade Jens Spahn erwähnst, weil ich dieses Jahr 30 geworden bin und Jens Spahn mir zum Geburtstag geschrieben hat, selbst du wirst mal älter. Deswegen kann ich das sehr gut nachempfinden. Also man muss das umarmen, würde ich sagen. Ich fühle mich trotzdem noch jung, aber wo die 3 vorne steht, ehrlicherweise mehr bei mir selbst. Also ich glaube, das ist total in Ordnung.
Ja, kommen wir mal weg vom Alter hin zu eurer geografischen Herkunft. Philipp, du bist im Osten Deutschlands groß geworden, gleichzeitig aber auch im hohen Norden, nämlich in der Nähe von Uckermünde an der Ostsee. Katharina, du bist zwar in Portugal geboren worden, aber rein geografisch gesehen ja so westlich aufgewachsen, wie es in Deutschland sonst kaum möglich ist, nämlich in Eschweiler bei Aachen. Gab es in eurem Leben einen Moment, wo ihr gemerkt habt, es gibt da irgendwie Unterschiede zwischen Ost und West und die merke ich auch in meinem Leben, in meinem Alltag?
Tja, also ich weiß nicht, Katharina, wann warst du das erste Mal in Ostdeutschland bewusst?
Ich habe gerade darüber nachgedacht und ich fürchte, es war tatsächlich die Abschlussfahrt in der 10. Klasse, die nach Berlin ging, war meine erste, zumindest geografische Berührung damit, einen Teil Ostdeutschland quasi mitzunehmen.
Philipp packt sich schon an den Kopf.
Ach, na, ich fasse mir gar nicht an den Kopf, sondern ich finde es ja erstmal gut, dass Katharina überhaupt zu denen gehört, die gesegnet sind mit einer Klassenfahrt nach Berlin, wo in besonderer Weise, glaube ich, die deutsche Teilung natürlich spürbar und greifbar ist. Wobei natürlich sozusagen das Thema Osten erleben im Sinne von auch den unterschiedlichen Bundesländern. Das will ich ja auch mal sagen, den Osten als solches. Der Begriff, glaube ich, führt schon allein gar nicht weit. Da wird man feststellen, dass die Unterschiede zwischen Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern vielleicht so groß sind wie zwischen Castrop-Rauxel und Braunschweig. Und deswegen, glaube ich, führt der Begriff nicht weit. Aber um das zu verstehen, ist es natürlich eine wechselseitige Erlebensnotwendigkeit. Und das ist eine schockierende Zahl, wenn man sich anschaut, wie viele in Westdeutschland sozialisierte Menschen überhaupt eigentlich noch nie in Ostdeutschland waren. Also die waren öfter im Mallorca-Urlaub, dagegen ist auch nichts einzuwenden, aber öfter im Mallorca-Urlaub als irgendwie mal in Dresden oder in Erfurt oder in Weimar oder in Greifswald. Und das ist deswegen natürlich schon immer sehr spannend. Wir sind da, glaube ich, in der großen Selbstverständlichkeit beide groß geworden, ja, in unserer Generation. Und da war die deutsche Teilung irgendwie etwas, das man ja auch durchaus als Geschichte mit Happy End verbucht hat, ja. Also wir sind da natürlich, hat ja auch meine Berührungspunkte zur CDU stark geprägt. Helmut Kohl als Kanzler der Einheit, die CDU, die danach sozusagen die Entwicklungsperspektiven in Ostdeutschland maßgeblich geprägt hat. Das ist etwas, wo man mit positivem Blick drauf schaut. Aber trotzdem hat das natürlich Spuren hinterlassen. Und ich war dann schon erstaunt, wenn ich dann gelegentlich mal unterwegs war. Ich hatte mich engagiert beispielsweise im Landesschülerrat und war dann in dem Rahmen auch natürlich mal deutschlandweit zu Veranstaltungen unterwegs, später in der Jungen Union sowieso und auch mal wissenschaftlich auf verschiedenen Tagungen. Und ich habe das als junger, selbstbewusster Ostdeutscher immer entspannt gesehen. Also ich habe da nie gedacht, dass ich da irgendwie auch nur einen Millimeter Nachteil gegenüber jemandem habe, der jetzt in Freiburg oder in Köln groß geworden ist, sondern war immer überzeugt, dass bessere Argument zählt. War dann aber doch manchmal baff, dass mancher Westdeutscher schon erstaunt war, dass Ostdeutsche schon mal eine Banane gesehen hatten und mit Messer und Gabel essen können. Also wenn das sozusagen dann manchmal die Reaktion und Haltung war, das hat mich eher verwundert zurückgelassen.
Ja, Katharina, nochmal zurück zu deiner Klassenfahrt in Berlin. Gab es da denn einen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Naja, das erste Mal Mauer zu erleben oder Überreste von Mauer war natürlich schon ein Punkt, zumal ich gesegnet war mit einem sehr umfangreichen Geschichtsunterricht auf dem Gymnasium und ich auch nachher Geschichte LK gewählt habe im Abitur, weil mich das interessiert hat und wir das sehr viel Vorbereitungsaufwand auch hatten. Also muss ich meinen Lehrern auch danken, die uns darauf vorbereitet haben, was das eigentlich heißt. Also so, ich komme aus dem Rheinland, da gab es keine Mauern. Ich lebe an der Grenze zu Niederlanden und Belgien. Wir fahren wie selbstverständlich jeden Tag Kaffee kaufen, Niederlanden, früher tanken in Belgien, jetzt nicht mehr. Aber also das ist ein Gefühl, was auch in meiner Klasse total komisch war. Warum reden wir da jetzt so viel drüber, war so ein bisschen der Impuls. Warum muss man denn da überhaupt irgendwie darauf vorbereitet werden, was man da vielleicht erlebt oder erklärt bekommt. Und wenn man das aber dann sieht, so, und da ist ja keine, also zumindest Abschnitte der Mauer oder auch die Markierung im Bundestag mit Ost und West, wenn man im Jakob-Kaiser-Haus über die Rolltreppe fährt beispielsweise, die ja so selbstverständlich inkorporiert wurde, dann merkt man erst danach, wie privilegiert man eigentlich aufgewachsen ist. Also, und wie schade es eigentlich ist, dass vielen das nicht zuteil wird, da erstmal so dezidiert drüber zu sprechen und im Bewusstsein eine Sensibilisierung dafür zu kriegen, was es eigentlich auch gehießen haben muss, in so einer Phase, in so einer Region Deutschlands zu leben. Aber warum das, um das vielleicht von Philipp auch nochmal aufzunehmen, nicht heißt, dass wir wirklich einen besonderen Abstand kreieren müssen. Im Gegenteil, sondern dass es eher selbstverständlicher sein sollte, dass es eben ein geeintes Deutschland ist und eben nicht es zu solchen Vorurteilen kommt, wie wenn es um Manieren geht oder ähnliches. Also es war bei uns zum Beispiel auch gar kein Thema, sondern im Gegenteil, man wirklich nochmal den Schwerpunkt darauf legt, was bedeutet es eigentlich, wenn man diese Grenzen nicht mehr hat? Und was bedeutet es auch, ohne diese Grenze aufzuwachsen? So, und das einem nochmal ins Gedächtnis zu rufen, war für mich ganz eindrücklich tatsächlich aufgrund dem ersten Mal, dass ich Teile der Mauer gesehen habe. Ich war nachher dank der Jungen Union auf dem Deutschlandtag in Dresden, also zumindest auch mal woanders als in Berlin. Und das war natürlich auch total spannend, weil man sich auch erstmal, also ich bin ja so ein Ja, ich habe so einen kleinen Monk, wenn ich in irgendeine neue Stadt fahre, lese ich alle Wikipedia-Einträge zu dieser Stadt. Manche machen das, manche nicht. Ich gehöre zu denen, die machen das. Und wie viel man eigentlich, obwohl ich in Deutschland aufgewachsen bin, obwohl ich Deutsche bin, obwohl ich lebe, obwohl ich Geschichte LK hatte, so wenig weiß eigentlich noch über viele Teile Deutschlands. Das war so ein bisschen der erste Gedanke, der dann auch kam mit Besuchen in Berlin, aber vor allem auch in Dresden.
Jetzt sind wir alle drei ja nach 1989 geboren worden und wir haben das geteilte Deutschland nicht kennengelernt. Aber würdet ihr mir recht geben, dass man auch heute noch irgendwie eine Teilung spürt, Unterschiede spürt, wie auch immer man das nennen möchte?
Ich glaube, die Teilung als solches, da muss man hinterfragen, was ist das Gefühl, das man da merkt? Ist das das Gefühl, dass es in Aachen anders ist als Ueckermünde? Dann glaube ich, sind wir beide froh, dass das so ist. Nicht, weil wir irgendwie die Heimat des anderen schlecht fänden, aber ich glaube, wir müssen schon auch sehen, diese Vorstellung der inneren Einheit im Sinne von Einheitlichkeit, das wäre ein Versprechen, das die Wiedervereinigung nie einlösen konnte. Und deswegen geht es auch sozusagen immer, und das merkt man ja schon, wenn man die Nationalhymne sich anschaut, da geht es um Einigkeit und Recht und Freiheit und nicht Einheit im Sinne von Gleichförmigkeit. Also wenn man damit verbindet mit der Wiedervereinigung, dass man dann glaubt, auf einmal ist alles gleich in Ost wie West, dann wäre das eine falsche Erwartung. Also die innere Einheit, die gibt es ja wahrscheinlich manchmal nicht mal zwischen Rheinländern und Westfalen. Wie soll es die dann sozusagen zwischen ganz Ost und West geben? Deswegen glaube ich, muss man schon sehen, nicht alles, was Unterschiedlichkeit ist, ist deswegen auch Teilung in diesem Sinne. Es gibt natürlich, gerade was die Vermögensverteilung angeht, auch was spezifische Themen, die wir auch vertiefen könnten, gibt es natürlich große Unterschiede nach wie vor. Und ist ja auch klar, 40 Jahre Sozialismus hinterlassen ihre negativen Spuren in einer Region, auch in den ostdeutschen Bundesländern. Aber ich würde schon ein starkes Plädoyer machen wollen dafür, dass man eben auch sehen muss, es muss nicht alles gleich sein, und die innere Einheit im Sinne von Gleichförmigkeit war ja auch nie das Ziel und konnte auch nie erreicht werden durch die Wiedervereinigung.
Den Punkt von Philipp würde ich gerne unterstreichen, weil ich glaube auch, zum einen ist ja die Frage, was wollen wir denn eigentlich als Land, als Gesellschaft? Wollen wir, dass alle Lebensverhältnisse gleich sind, was man ja so ein bisschen auch als Auftrag des Grundgesetzes nochmal rausschreibt? Oder wollen wir wirklich die absolute Gleichheit? Natürlich wollen wir die nicht. Also das wollen wir auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft ja nicht. Zumindest, sagen wir mal, Teile aus einem gewissen Staatsverständnis heraus. Es mag sicherlich Leute geben, die das anders sehen. Aber deswegen, ich maße mir auch gar nicht an, für die Leute im Osten Deutschlands zu sprechen. Aber ich finde schon, jeder kann sich einmal hinterfragen, wenn man über Deutschland spricht und wenn man über West oder Ost im Particular quasi spricht, wo sagt man die Himmelsrichtung dazu? Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich überlege gerade, wann ich das hatte. Wir hatten mal ein Gespräch, jemandem, ich glaube, es war sogar im JU-Kontext. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wer es war, wäre ja auch egal. Aber in dem Kontext kam nochmal auf, ich fühle mich als Ostdeutscher. So, und ich habe aber noch keinen Moment in meinem Leben gehabt, wo ich gesagt habe, ich fühle mich Westdeutsch, sondern ich sage, ich fühle mich Deutsch oder ich bin Deutsche oder wie auch immer. Und das war so eine Nuance in dem Gespräch, wo ich gedacht habe, ach, total spannend, weil es ja doch einen Aspekt, ich sag mal, in der Ausbringung von Identität gibt, und den will ich gar nicht als positiv oder negativ frame, sondern einen viel bewussteren Umgang damit, wo man eigentlich herkommt und wie man sich identifiziert. Das finde ich total spannend, weil ich das noch nie hatte. Also ich habe noch nie quasi erstens das Bewusstsein verspürt zu sagen, ich komme aus Westdeutschland. Im Rheinland mag das ein anderer Aspekt sein, Philipp. Ich finde, da sagt man schon mal eher, ich bin Rheinländerin. Das mag ein Bereich sein, da touché. Aber das finde ich im Gespräch total spannend, weil es ja doch irgendwie suggeriert, es gibt doch ein unterschiedliches Empfinden manchmal, in dem, wie man sich auch selbst als Deutscher identifiziert. Ich weiß nicht, Philipp, ob du das aus der wirklich ostdeutschen Sicht vielleicht mal kommentieren möchtest, weil ich finde das ganz spannend.
Ich will schon sagen, das hat natürlich unterschiedliche Dimensionen. Das eine, wie beschreibt man sich selbst? Fühlt man sich ostdeutsch? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so als genuin zu greifendes Gefühl ist. Ich glaube, es ist eher interessant in der Frage, was sind Fremdzuschreibungen? Das mache ich immer an einem Beispiel. Das fand ich sehr eindrücklich, war vor einigen Wochen bei einer Lesung von Steffen Mau, dem bekannten Soziologen, der ja vor allem auch mit seinem Buch Lichtenhagen, glaube ich, und jetzt auch Ungleich vereint, ja mit seinem neuen Buch eine spezifische Ostperspektive hat. Der hat aber zu Recht darauf hingewiesen, dass es schon merkwürdig ist, dass er als Ordinarius habilitierter Soziologe dann vorgestellt wird als der ostdeutsche Soziologe Steffen Mau. Das ist ja schon spannend, als müsste man das dazu sagen, damit er eine Daseinsberechtigung hat. Ich meine, andererseits wird über andere führende Soziologen, es würde ja niemand über Andreas Reckwitz oder Armin Nasehi sagen, die westdeutschen Soziologen. Also das habe ich noch nie gehört. Und deswegen glaube ich, da muss man schon immer aufpassen. Mich stört das nicht. Wenn mir jemand sagt, ich bin ostdeutscher Abgeordneter, ja, bin ich Vorsitzender einer ostdeutschen Landesgruppe, bin ich. Das stört mich alles gar nicht. Kann man machen. Aber ich glaube, man muss schon sehen, das ist, glaube ich, ein merkwürdiger Zusatz, um jemandes Expertise irgendwie zu unterstreichen, gerade im wissenschaftlichen Kontext. Ich kann darüber schmunzeln, aber das ist manchmal dann doch sozusagen verräterisch, ob der Sicht, die mancher dann so auf Ostdeutsche hat.
Okay, dann sagen wir vielleicht Teilung, das ist ein zu harter Begriff. Es ist eine Andersartigkeit, die ihre Berechtigung hat, die auch gut ist. Einen Punkt, den möchte ich aber ganz gerne noch ansprechen und es wird euch sicherlich auch nicht wundern, dass ich das anspreche, denn wo man eine Andersartigkeit sehr deutlich gesehen hat, das war bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Da hat die AfD Rekordergebnisse erzielt, in Thüringen hat sie die Wahl gewonnen. Und wenn man jetzt mal nur auf die Ergebnisse der U30-Wählerinnen und Wähler schaut, dann hätte die AfD in allen drei Bundesländern gewonnen. Was hat das mit euch gemacht, als ihr gesehen habt, dass die AfD bei den Jüngeren so gut ankommt in den Bundesländern?
Also ich würde vielleicht am Anfang erstmal, ich kenne ja auch diese Karten, wo man dann mit mehreren Farben arbeitet und man meint quasi die Umrisse von Ost und West nachempfinden zu können. Aber zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass alleine bei der Europawahl, die ja eine gesamtdeutsche Wahl auch war, wir 16% der 16- bis 24-Jährigen hatten, die für die AfD gestimmt haben, was plus 11 Punkte zu 2019 waren. Also manchmal wird es mir in der Debatte ein bisschen zu oberflächlich, wenn es heißt, nur im Osten Deutschland gäbe es ein Phänomen oder eine Zuspruch zur AfD bei jüngeren Menschen, sondern das sehen wir erstens in ganz Deutschland und zweitens ist, also wenn du fragst, wie mich das trifft, dann trifft mich das natürlich sehr. Nur die Frage ist, welche Konsequenz ziehen wir daraus? Das ist für mich dann eher die Frage. Also wir können weder sagen, oh Gott, es ist ja alles so schlimm, alle wählen nur noch die AfD, die Jugend ist rechts, also so oder rechtsextrem. Das ist ja genauso, finde ich, der genauso falsche Impuls, wie zu sagen, diese Jugend wählt links oder wählt grün. Also das hatten wir ja am Anfang des Podcasts schon mal. Da ist es mir sehr oft zu oberflächlich, wenn es darum geht, wie kommt man, also welche Konsequenz zieht man daraus und wie kommt man überhaupt dahin, dass junge Menschen AfD wählen. Es gab jetzt eine Studie, ich glaube Jugend in Deutschland hieß die in diesem Jahr, die heißt, dass es auch bestimmte Themen sind, die 14- bis 29-Jährige beschäftigen. Und bei den Themen ist Punkt 1, der genannt wird, Inflation. Also diese Ansicht, die wir oft auch im politischen Berlin haben, zu sagen, junge Menschen interessieren sich nicht für die Standardthemen, für die sich andere Altersgruppen interessieren, da würde ich mal sagen, bin ich mir nicht sicher. Also genauso wie wir gesagt haben, man muss das differenziert betrachten, muss man das sicherlich auch. Aber 65% der Leute unter 30 sorgen sich um Inflation. Das ist erstmal ein Punkt, der, glaube ich, auch jede andere Altersgruppe beschäftigt. Also vielleicht muss man auch da aufpassen, dass man nicht zu sehr in den Sonderstatus der Jugend reininterpretiert, sondern sich eben darüber Sorgen macht, wie reagieren wir als Politik darauf? Also natürlich habe ich keine Ersatzantwort darauf, aber meiner Meinung nach, indem wir die Sorgen und Nöte ernst nehmen und auch dafür Politik machen. So, und wenn wir das zum Beispiel auf Inflation betrachten, ist das kein reines Jugendproblem, sondern ein Ausdruck der allgemeinen Wahrnehmung der Politik gerade in Deutschland. Nämlich, dass sie sich nicht um diese Sorge kümmert, wie zum Beispiel Inflation. Natürlich waren da noch andere Themen bei. Also ich weiß, dass gerade auch Krieg in Europa, aber auch Nahost immer ein Thema war. Aber auch zum Beispiel Wohnraum ein Riesenthema ist. Das mag verschiedene Generationen in verschiedenen Lebensphasen anders betreffen. Wenn wir über junge Familien reden, reden wir oft auch über das Thema Einfamilienhaus oder Grundstücke. Während wir natürlich bei Studenten öfter um den Wohnraum in Großstädten, gerade da, wo die Unis sind, sprechen. Also natürlich hat das verschiedene Dimensionen. Aber im Endeffekt sehen alle doch ähnliche Probleme, dass etwas nicht funktioniert oder dass ein Teil ihres Lebens belastet wird durch Entscheidungen, die in Berlin, aber vielleicht auch manchmal in Brüssel getroffen werden. So, und mein Plädoyer wäre deswegen, aufzuhören zu denken, Jugendliche oder junge Menschen würden sich nur für, in Anführungszeichen, Exotenthemen interessieren oder auch man müsste immer eine andere Ansprache wählen. Das sehe ich nämlich gar nicht so. Also wir kommen ja bestimmt gleich auch noch auf das Thema TikTok, aber da können wir das noch weiter ausführen, aber das wäre vielleicht erstmal das eine. Also in der Debatte nicht zu sehr pauschalisieren und auf der anderen Seite doch vielleicht manchmal Themen auch zusammenfassen.
Ja, ich würde vielleicht zwei prägnante Anmerkungen noch machen zu dem richtigen Befund, den Katharina schon dargelegt hat. Ich würde sagen, zum einen, wenn man sich das Ergebnis jetzt bei den Jungwählern mal anguckt, ist mir da auch ein bisschen zu viel Blues und zu viel Moll manchmal in der Betrachtung. Also wenn dann so getan wird in der weiten medialen Landschaft, um Gottes Willen, der schlimme Rechtsrutsch und die AfD. Bei der Europawahl, ja, das hat Katharina richtig gesagt, hat die AfD stark zugelegt, aber stärkste Kraft bei den Jungwählern ist die CDU geworden. Also ich finde, das darf man jetzt auch nochmal sagen. Also jetzt entgegen all den Zuschreibungen, die es dann immer gibt von medialer Seite, die sind entweder sind die jetzt alle Rezo oder die Fans von Björn Höcke. Ich meine, das ist alles nicht wahr, sondern wir haben auch mit der dezidiert bürgerlichen Politik es ja auch geschafft, wieder besser abzuschneiden bei Jungwählern und waren viele Jahre dort ja auch unter Angela Merkel stärkste Kraft. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, zum Befund gehört eben auch, dass wir da jetzt, glaube ich, gar nicht so in gebückter Haltung gehen müssen, wie das manchmal uns von außen zugeschrieben wird, sondern auch selbstbewusst, glaube ich, mit dieser Wählergruppe umgehen können. Und zum anderen, auch das hat Katharina richtig gesagt, es ist natürlich so, erstens sind die Unterschiede zwischen Ost und West nicht so gravierend allein nur, auch wenn in Ostdeutschland das AfD-Abschneiden bei Jüngeren, aber bei allen Altersgruppen stärker ist. Das ist aber im europäischen Blick der Normalfall. Denn das ist ja das, was man sich auch mal vor Augen führen muss. Da tun immer alle dann so in der politischen Betrachtung in Deutschland, als seien die Ossis irgendwie ein bisschen durchgeknallt und würden da jetzt mal diese populistischen Parteien wählen. Die Realität, und es ist keine schöne Realität, aber der Befund ist natürlich schon, wenn man sich dann mal in Deutschland, nicht nur allein Deutschland anschaut, sondern auch um Deutschland herum die Nachbarländer betrachtet, dann sehen wir, dass das Erstarken rechtspopulistischer oder populistischer Parteien generell ein europäischer Trend der Entwicklung der Parteienlandschaft ist. Und deswegen ist es so, dass es falsch wäre zu glauben, na ja, das ist jetzt irgendwie, da haben wir in der Wiedervereinigung was falsch gemacht und das ist jetzt so ein Ost-Sonderthema, sondern es ist ein Thema der Herausforderung insgesamt für liberale Demokratien in Westeuropa. Und deswegen müssen wir es, glaube ich, auch in genau dem Bild sehen und Antworten darauf geben. Und dazu gehört eben auch, dass wir schon sagen müssen, es braucht eine klare Ansprache und nicht diese immer weitere Infantilisierung der Politik. Also ich habe den Eindruck, gerade junge Wähler wollen, und ich mache ja sehr viele jungen Wählerveranstaltungen, bin da viel unterwegs, gerade die wollen auch ernst genommen werden und eine klare politische Ansprache eben auch hören. Und da sind es eben nicht nur die vermeintlich weichen Themen, sondern gerade Themen wie die ungesteuerte Migration, das belastet die junge Generation in exponentieller Weise. Die erleben das in ihren Schulklassen, wenn die Infrastruktur überfordert ist. Die fahren noch mit der U-Bahn und sehen das Bild, das sich da an manchen Stellen zeigt. Und deswegen glaube ich schon, da muss nicht irgendwie jetzt nur gesehen werden, wer hat jetzt die krassere Ansprache, sondern auch Problemlösungskompetenz ist gefragt und leidenschaftliche Politik. Ich glaube, gerade junge Menschen wollen eben Politik auch nicht nur als Verwalten begreifen, sondern eben auch durchaus sehen, dass sie einen Unterschied machen können und dass sich Parteien unterscheiden. Und deswegen würde ich sagen, Mut, Selbstbewusstsein und sich was zutrauen wäre auch nicht nur für die junge Altersgruppe, sondern generell eine gute Antwort für die Herausforderungen unserer Zeit.
Da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte an der Stelle ganz gerne einschieben. Katharina hat ja eben schon gesagt, dass es nicht die eine linke Jugend gibt oder die eine rechte Jugend. In der Shell-Jugendstudie wird das ja auch abgefragt, als wie rechts oder wie links sich die Jugendlichen einordnen würden. Und dieser Wert ist in den vergangenen Jahren immer stabil geblieben, beziehungsweise der ist nur minimal abgewichen. Das heißt, einen Rechtsruck, den gibt es nicht. Was man aber festhalten kann, ist, mehr junge Männer positionieren sich rechts oder eher rechts, mehr junge Frauen hingegen eher links. Also das an der Stelle nur einmal als Ergänzung. Jetzt haben wir das Thema Ansprache angesprochen und es gibt ja Analysen, unter anderem eine von der Uni Potsdam, die zeigen, dass TikTok bzw. die Präsenz der AfD auf TikTok einen Einfluss auf das Wahlergebnis der AfD gehabt haben könnte. Ich sage das bewusst so vage. Jetzt seid ihr ja auch zwei Mandatsträger, die da als Gegengewicht agieren. Was tut ihr denn, um gerade jüngere Wählerinnen und Wähler zu erreichen?
Erstens greift mir das Argument, das hast du jetzt natürlich nicht gebracht, aber was sehr oft in der Debatte kommt, die AfD sind die einzigen, die auf TikTok präsent sind, deswegen wählen junge Menschen jetzt AfD. Das greift mir deutlich zu kurz. Also, dass wir jungen Menschen so wenig zutrauen, dass sie deswegen jetzt ihr Kreuz bei einer anderen Partei machen, weil sie mal ein Video von Maximilian Krah gesehen haben, das finde ich manchmal, und der Eindruck entsteht manchmal in der Debatte, finde ich es etwas schwierig. Trotzdem erkenne ich natürlich an, wenn wir sagen, im Schnitt 90 Minuten sozusagen Sendezeit der AfD in einen jugendlichen Kopf am Tag, dann ist das natürlich, macht das ja auch was mit jemandem so. Und ich frage zum Beispiel jede Schulklasse, die kommt im Bundestag, ein paar Fragen immer. Nämlich unter anderem, wie informiert ihr euch über Politik? Informiert ihr euch überhaupt über Politik? Da gibt es tatsächlich auch einen großen Wandel mittlerweile. Philipp, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Bei mir sind einige, die schon sagen, sie nutzen gar kein TikTok mehr, weil sie selber merken, irgendwie ist das blöd, da kommen sie irgendwie nicht so ganz raus. Andererseits aber auch ganz viele, die noch sagen, ja, klar. Also das ist so eine ganz, finde ich, witzige auch Überprüfung, wie überhaupt noch Information und auch Recherche stattfindet. Es gibt immer einen, der bei Oma und Opa noch Tagesschau schaut. Das ist ganz witzig. Und den Lehrer, der sagt, er liest auch noch Zeitung. Übrigens, die melden sich dann manchmal so kleinlaut. Ich bin auch noch da. Also alleine diese, wie hole ich Informationen über Politik ein, wandelt sich natürlich. Ich merke das andererseits auch. Ich arbeite zum Beispiel viel mit Erklärvideos, versuche auch einen Blick hinter die Kulissen zu bringen. Und trotzdem, das, was Philipp eben gesagt hat mit der Infantilisierung, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Weil wenn ich sehe, ich glaube nicht, dass wir einen einzigen Vertrauenspunkt, eine einzige Wählerstimme mehr bekommen, wenn wir anfangen, Tanzvideos im Bundestag zu machen. Das mag total kreativ sein, mag auch Ausdruck meiner Unkreativität sein an der Stelle. Ich halte es trotzdem nicht für zielführend. Und warum? Nicht, weil ich nicht finde, dass man auch mit einem gewissen Witz Politik machen kann. Philipp, du zeigst das ja regelmäßig eindrücklich, wie man das tun kann. Aber es geht doch nicht darum, das hast du gerade auch schon angedeutet, zu sagen, es ist alles leicht, es ist alles schwerelos, es ist alles mühelos in der Politik und alles macht Spaß. Sondern es geht doch darum, einen realistischen Eindruck davon zu vermitteln, was tun wir den ganzen Tag im Bundestag? Es geht um die Zukunft unseres Landes und darum, einen Unterschied zu machen, darum, eine Vision zu haben, Innovation zu fördern, also die ganzen Sonntagsreden, die wir halten, ja auch wirklich umzusetzen. Und das lässt sich in einem Tanzvideo schlecht abbilden, meines Erachtens. Deswegen weiß ich, dass es immer ein schwieriger Grat ist zwischen, es soll auch trotzdem zeigen, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken bei schwierigen Herausforderungen und man soll auch mal einen Witz machen können und es muss auch ein bisschen Spaß machen, noch Politik zu machen und andererseits aber doch eine gewisse Grundseriosität rüberbringen, die dieser Job und dieses Amt auch hat. Und das zu schaffen, ist, glaube ich, relativ schwierig, wenn man sich nicht, und da komme ich auf die AfD zurück, immer eine Einsatzparole bedienen möchte, die nämlich den Aufhänger im TikTok-Video heißt, der Staat nimmt euch Geld weg. So, und in den nächsten 30 Sekunden erkläre ich euch, warum, so ungefähr. Also, das machen die sehr gut, weil es Aufmerksamkeit schafft, weil man dann natürlich auch, ich sag mal, mit sehr viel Pauschalisierung arbeiten kann. Und es ist natürlich anstrengend, das so zu machen, wie wir das oft vom Anspruch machen. Dass wir sagen, wir wollen eine gut recherchierte, differenzierte Meinung zeigen, warum wir die Politik so machen und argumentieren, nach den Werten, die uns wichtig sind. Ich würde trotzdem dafür werben, dass wir das weiter tun, weil ich glaube, dass sich das auf lange Sicht mehr auszahlt als erstens das Tanzvideo und zweitens den Kra. So.
Was sagt der Politik-Influencer mit 115.000 Followern?
Die Follower sagen nicht immer was über die Qualität des Contents aus. Ja, also liebe Hörer, jetzt einen Augenzwinkern dazu denken. Deine Beschreibung war auch absolut zutreffend, gerade in dieser Frage, die Leute ernst zu nehmen im Internet. Da geht es ja nicht nur um Reichweite und dieser ganze Quatsch. Was ist euer Lieblingsreiseziel und so? Das ist ja alles, kann man alles machen, gehört auch mal dazu. Ich mache auch mal, Markus Söder schneidet mal den Söder-Kebab und ich sag auch mal, was in meiner Aktentasche ist. Aber in der Regel mache ich politische Inhalte über und Beiträge, über Reden, über pointierte Aussagen. Und das sollte auch im Vordergrund stehen. Ich habe auch den Eindruck, und das bekomme ich immer wieder gespiegelt, dass sich junge Menschen auch für Inhalte interessieren und es gut finden, wenn man sie auf genau dieser Ebene anspricht. Ich war vor einigen wenigen Wochen bei einer Veranstaltung mit Emilia Fester. Das sie kennt ihr ja, ist ja hier die Obervortänzerin der Grünen. Und das fand ich ganz spannend, das war mit Schülern. Und dann kam so ein 15-jähriges Mädchen und hat der Emilia Fester, aber ich habe zunächst gedacht, die sei eigentlich jetzt nicht so CDU-affines Mädel, aber die hat der Fester richtig den Kopf gewaschen und hat gesagt, was soll das eigentlich mit diesem ganzen Rumgetanze? Tut mir leid, das kann ich nicht ernst nehmen. Politiker sollen für mich doch auch eine Art Respektsperson sein. Das fand ich, war der Begriff fand ich eigentlich ganz, fand ich ganz gut. Und dann sagte sie, da findet sie das auch mal besser. Der Herr Amthor zeigt zwar auch manchmal einen Witz in der Heute-Show, aber der redet wenigstens über politische Inhalte. Habe ich mich gefreut. Ich habe die vorher auch nicht bestellt und war überrascht über diese Wortmeldung. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was mir immer wieder gespiegelt wird. So, dann ist es gleichzeitig aber so, dass wir dann trotzdem fragen müssen, warum ist die AfD dann erfolgreich? Tja, das ist der süße Gift. Das ist die süße Versuchung des Gifts des Populismus. Das ist natürlich so eine zugespitzte Aussage, klickt bedingt durch die Algorithmen und auch durch menschliche niedere Instinkte natürlich besser, teilt sich besser, verbreitet sich besser. So, was ist unsere Antwort darauf? Unsere Antwort muss deswegen nicht sein, die Fakten zu verdrehen. Es darf aber auch nicht sein, im Zweifel Enthaltung, ja, nein, abwägen, sondern man muss sich schon noch mal zu klaren politischen Inhalten durchringen. Und das ist auch ein Prozess, den wir in der CDU ja auch durchgemacht haben jetzt. Wir haben unser neues Grundsatzprogramm auf den Weg gebracht, auch mal mit Dingen, die lange vermisst wurden in der deutschen Politik, nämlich echte Hauptsätze. Subjekt, Prädikat, Objekt, eine klare Aussage. Deutschland braucht Mut zur Leitkultur. Es kann nicht jeder nach Europa einreisen, nur weil er einen Asylantrag stellt. Wir können absehbar auf die Kernenergie nicht verzichten. Klare Aussagen. Und diese klaren Aussagen, zu denen wir im Programmprozess gefunden haben, die muss man dann eben auch auf Social Media vertreten. Und vertreten beinhaltet in der Politik eben auch, dass es mal Widerspruch gibt. Dass Leute sagen, das lehne ich ab, das sehe ich anders. Ja, da muss man halt mal gegenhalten. Also diese Politik der Konfliktvermeidung, das glaube ich, da kann man auf Social Media besonders sehen, dass junge Leute das blöd finden. Das finden aber auch Leute aller Generationen blöd, diesen Politikstil. Nur ist das nicht gleich immer im Live-Kommentar der Tagesschau-Sendung zu sehen, was die von Katharina erwähnten Fernsehzuschauer dann sich noch sagen. Und ich glaube, die haben auf Politik-Sprech und irgendwie unklare Aussagen, dieses ganze Rumgeeier und irgendwie fehlende Substanz und fehlende Inhaltlichkeit auch keine Lust. Und deswegen sollten wir das vielleicht auch ein bisschen reflektieren auf unsere Form von Kommunikation, aber auch auf die Frage politischer Inhalte.
Da uns die Zeit gerade so ein bisschen davonrennt, möchte ich ganz gerne meine letzte Frage stellen und da noch mit ein paar Zahlen um mich werfen aus der eben schon genannten Shell-Jugendstudie. Da steht stark verkürzt drin, heute bezeichnen sich mehr Jugendliche als politisch interessiert als noch vor 20 Jahren. Auch die Bereitschaft für politisches Engagement ist gewachsen. Wenn es aber um Parteien geht, sind Jugendliche laut dieser Erhebung eher skeptisch. So, jetzt haben wir aber ein politisches System, in dem Parteien eine sehr zentrale Rolle haben. Deshalb die Frage an euch, wie begeistert man mehr jüngere Menschen für Parteiarbeit, auch für Parteiarbeit in der CDU?
Wenn man fragt, wie funktioniert das und wie geht das, dass man die Leute mehr begeistern kann für Parteien, dann fängt es mal damit an, dass sich Parteien nicht ständig dafür entschuldigen, dass es sie gibt. Also diese Haltung immer, da gilt der alte Satz, wer bei anderen das Feuer entzünden will, muss selber brennen. Da muss man auch mal sagen, ja, Parteien sind doch nichts Schlechtes. Und diese Idee dann permanent irgendwie Bürgerinitiativen, Bürgerrat, Losfee hier und alle möglichen Nebengremien. Wir müssen doch mal mit dem arbeiten, was uns die Demokratie an Werkzeugen zur Verfügung stellt. Und da sind die Parteien, da sind die Jugendorganisationen, die allesamt viel, viel besser sind als ihr Ruf. Und deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt, zum Beispiel jetzt im Zuge der sogenannten Demonstrationen für die Demokratie, als ja hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind, hat unser Parteivorsitzender Friedrich Merz zu Recht darauf hingewiesen, dass es für die Demokratie noch besser wäre, dass man nicht nur einmal demonstrieren geht, sondern dass die Leute in Parteien eintreten. Während es so war, dass wir eigentlich in den letzten 25 Jahren jedes Jahr alle Parteien, nicht nur die CDU, aber alle etablierten Parteien Mitglieder verloren haben, ist bei uns die Trendwende eingesetzt. Wir schrumpfen nicht, sondern wir gewinnen sogar Mitglieder dazu, trotz hoher demografischer Faktoren, um das mal zu umschreiben. Ist es aber so, dass wir jetzt auch eine ganze Reihe Neueintritte haben, mehr Neueintritte als Sterbefälle und Austritte. Und das ist etwas, wofür ich nur werben kann. Parteien sind kein Elitenprojekt. Die sind nicht nur irgendwie für so ein paar Funktionäre da, sondern Parteien sollen Spiegelbild der Gesellschaft auch sein, sollen Diskursräume sein. Und dafür braucht es eben nicht nur Funktionäre oder die, die irgendwie mal einen Job in der Politik haben wollen, sondern dafür braucht es Menschen aus allen möglichen Lebensperspektiven. Und deswegen CDU-Mitglied werden, bei Google eingeben, das ist der Schritt. Ich kann euch sagen, ist das Einzige, was noch fehlt zum perfekten Glück. Und geworben durch Philipp Amthor bringt Bonuspunkte.
Okay, ja, ist angekommen. Werbung Ende, würde ich sagen.
Eine kleine Ergänzung vielleicht doch, weil ich glaube schon, dass es durchaus auch Aufgaben für die Parteien innerhalb der Parteien gibt. Also wenn man dann den Schritt wagt, zu Weihnachten oder jetzt zu Black Friday, kann man ja nochmal die CDU-Mitgliedschaft hinzufügen. Aber ich habe letztens eine E-Mail von meinem Bundesmitgliederbeauftragten bekommen, in der stand, ich könnte mich beteiligen an einem inhaltlichen Forum. Ich bin nämlich Kreismitgliederbeauftragte in meinem CDU-Kreisverband. So, und das ist doch zum Beispiel was, das macht jede Partei sicherlich anders, aber dass man seine Mitgliedschaft, und zwar nicht nur die Ebene, ich sag jetzt mal Ratsmitglieder aufwärts, sondern wirklich auch das Basismitglied nochmal dazu bekommt, über Themen zu diskutieren. Nicht nur im eigenen Kreisverband, sondern zum Beispiel auch mit Philipp. Das ist doch eine super Sache. Deswegen, Philipp, Kompliment an der Stelle. Ich find's super, dass ihr das jetzt macht. Ich glaube, die erste Diskussionsrunde, verrate ich ja, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, die dreht sich ums Gesellschaftsjahr, was ja ein super zu diskutierendes Thema ist, wo man doch wirklich auch mal Punkte abwägen kann, wo man ja auch Pro und Contra diskutieren kann, wie wir das auf dem Bundesparteitag ja auch gemacht haben. Und das, wir müssen, glaube ich, mehr wieder ins Diskutieren kommen. Und wenn ich diskutieren sage, meine ich nicht das gegenseitige Anschreien und Abwerten, sondern die Freude daran, dass man entweder rausgeht und sagt, we agree to disagree, oder dass man wirklich sagt, du hast mich überzeugt. Das ist doch auch das, was unsere auch die Parteienlandschaft nachher ausmachen muss. Und deswegen ist das nur die kurze Ergänzung meinerseits zum absoluten Werbeblock vom Bundesmitgliederbeauftragten an der Stelle.
Ja, dann will ich an dieser Stelle aber auch einen KAS-eigenen Werbeblock einschieben, denn auch die Konrad-Adenauer-Stiftung beschäftigt sich mit dem Thema Gesellschaftsjahr im Rahmen der Chancenzeit-Kampagne. Da ist unter anderem meine Kollegin Caroline Unger mit federführend dabei, die auch Moderatorin des Chancenzeit-Podcasts ist. Ja, mir bleibt jetzt aber nur noch zu sagen, danke an euch dafür, dass ihr dabei wart bei diesem Ritt durch unterschiedlichste Themen, die alle im weitesten Sinne mit dieser einen Jugend zu tun haben, die es ja nicht gibt in Deutschland. Deswegen, ja, vielen Dank für eure Zeit.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Bis bald.
Und in einem Monat, also am 4. Dezember, erscheint dann die nächste Folge von ErstStimme. Darin spricht mein lieber Kollege Michael Scheppe dann mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm, die auch eine der fünf Wirtschaftsweisen ist. Wenn Sie die Folge nicht verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast. Das geht ganz einfach in der Plattform, auf der Sie gerade unterwegs sind. Dann bekommen Sie Bescheid, wenn die nächste Folge erscheint. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.